Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Kein Bock auf Bindung? Bindungsangst, das Thema bei Ab 21. Frittenbude kennen sich damit nicht so richtig aus, weil die Bandmitglieder der Ex-Münchner, inzwischen Berliner Elektropunk-Band, alle Beziehungen hatten oder teilweise auch noch in Langzeitbeziehungen stecken und das gerne. Das erzählen Sänger Johannes Rögner, Gitarrist Martin Stehr und Schlagzeuger und Bassist Jakob Hegelsberger und überlegen auch laut, ob Monogamie ein modernes Beziehungsmodell ist. Erik Hegmann, Paartherapeut, erklärt, wieso Menschen in Beziehungen Bindungsangst haben und wie sie sich zeigen kann und wie man sie wieder los wird. Jetzt aber erstmal noch zur Frittenbude. Auf deren neuem Album Rote Sonne ist ein Song drauf, der von Bindungsangst handeln könnte. Habe ich gedacht und die Jungs danach gefragt. Wieder. Klingt so. Geiler Song. Aber klingt überhaupt nicht nach Frittenbude. Aber sind sie Frittenbude mit Wieder? Die mögen wir schon so lange bei Deutschlandfunk Nova. Frittenbude. Immerhin machen die bayerischen Burschen ja schon seit 13 Jahren zusammen Mucke. Inzwischen leben sie in Berlin. Aus dem formerly known Punk ist, wie wir gerade hören konnten, tatsächlich Elektropunk geworden. Die allseits beliebte Schublade, die Plattenfirmen und wir Journalisten ja gerne mal aufmachen. Aber kommen wir jetzt nochmal zu Wieder. Es ist vom aktuellen Album Rote Sonne. Und was habt ihr gedacht, als ihr diesen Song gehört habt? Worum geht es da? Doch um Bindungsangst, oder nicht? Also, doch, oder? Mein Thema heute Abend bei Ab 21. Ich zitiere mal kurz aus dem Song. Jedes Mal, wenn wir gehen, kommen wir wieder zurück zu dir. Ganz egal, was passiert, wir kommen wieder, immer wieder, wieder. Johannes Rögner, Martin Stehr und Jakob Hegelsberger waren bei mir im Studio und ich habe sie gefragt, habe ich recht, geht es in Wieder um Bindungsangst? Das hört sich für mich so an, wenn ich ganz ehrlich bin.
Dann hast du selbst auch Bindungsangst? Bisschen?
Nee.
Okay.
Ich bin da voll schmerzbefreit.
Wir haben nämlich irgendwie gedacht, dass...
Dass es ein Frauenthema ist?
Nee, dass jeder irgendwie in den Song was anderes reininterpretiert hat bisher und wir und haben uns dann gedacht, dass vielleicht immer jeder das reininterpretiert,
was ihn beschäftigt,
dachtest du? Latent irgendwie mit sich rumschleppt.
Also es geht gar nicht um Bindungsangst in dem Song?
Nee.
Aber warte mal, ich zitiere mal kurz. Ja. Jedes Mal, wenn wir gehen, kommen wir wieder, natürlich wie wieder, wir leben ja zurück zu dir. Ganz egal, was passiert, wir kommen wieder. Das ist doch für mich Bindungsangst.
Okay, ja, auf eine Art und Weise vielleicht, ja.
Was ist es denn für euch?
Also im Endeffekt, wir wollten nie einen Song über eine Stadt schreiben und das wäre fast ein Song über eine Stadt geworden.
Aber nicht über München?
Nee, aber auch nicht über Regensburg.
Aber welche dann?
Über die Stadt, in der man lebt, geht es eigentlich darum.
So Berlin.
Die Stadt. Also jetzt
Berlin.
Wir leben. Nee, wir leben in, es geht ja nicht um uns speziell, sondern es geht ja im Endeffekt um uns alle. Wir sind ja nicht wir Frittenbude, wir drei, sondern wir Menschen. Und die Stadt, in der wir leben, das Leben, das wir leben, eben auch. Und in dem Sinne dann auch die Liebe, die wir leben. Und dann sind wir bei der Bindungsangst.
Generell dann, wenn wir jetzt bei der Bindungsangst schon mal so schön angekommen sind, habt ihr welche?
Nee, ich nicht. Ich glaube, das ist. Bindungsangst ist gefährlich, weil ich meine, Menschen lernt man erst richtig gut kennen, wenn man sie über einen längeren Zeitraum irgendwie sich intensiv mit ihnen beschäftigt. Und wenn man mit Bindungsangst und immer gleich wegrennt, dann ist das alles immer sehr flüchtig. So.
Ich bin da eher genau das Gegenteil. Ich meine, ich bin.
Du hast Bindungsangst.
Nee.
Seitdem,
dass ich 18 bin, jetzt in einer Beziehung. So.
Wie alt bist du jetzt? 22?
Ja, gerade mal so,
ja,
noch. Mhm. Was ist Bindungsangst?
Also du, sollen wir dir kurz das Wort mal erklären?
Also voll gerne, ja.
Ja. Das sind Leute, die es nicht lange in Beziehung aushalten, weil sie Nähe nicht ertragen können. Zu viel Nähe macht ihnen Angst und dann
zu intim,
wird sich schnell verpieselt. Weil
verstehe ich nicht. Also ich brauche genau das. Also das Gegenteil.
Ja, und was ist mit dir so? Weil du hast dich jetzt so vornehm zurückgehalten.
Ja, ich habe auch keine Bindungsangst.
Also ihr habt alle keine Bindungsangst? Nee. Ja. Generell, denkt ihr, Leute, die Bindungsangst haben, haben ein Problem? Also ein richtiges Problem, meine ich?
Ich glaube, wir alle haben richtige Probleme und jeder hat so seine eigenen Probleme. Der eine hat halt Bindungsangst und der andere hat halt irgendwas anderes mit sich rumzutragen. So, das ist ja auch das Leben, das einen wahrscheinlich dazu treibt, Bindungsangst zu entwickeln, was man erlebt.
Also meinst du, es wird im Laufe des Lebens schlimmer? Also vom Urvertrauen weg zur Bindungsangst?
Kann ja auch besser werden natürlich, ne? kannst du irgendwie dein Leben lang rumlaufen und plötzlich, zack, merkst du, ja, okay, geht ja doch.
Also hat man eigentlich, wenn man eine Bindungsangst hat, hat man nicht eigentlich Angst, quasi sich zu entscheiden und somit aber alle anderen Möglichkeiten, die dann noch offen wären, dass die dann nicht mehr offen sind? Also dass man Möglichkeiten auf einmal
sowas ja, nein Folge, sagt. Das wäre die Folge davon. Ja. Ja. Das wäre jetzt, die Angst müsstest du theoretisch haben, wenn du seit 18 in einer Beziehung bist, dass du vielleicht was verpassen könntest.
FOMO, Fear of Missing Out. Nee.
Ja, genau, aber die.
Dieses,
ja, ne? Ja. Nee, aber die hatte ich ja nicht. Also.
Es gibt ja. Also, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja. so ein typisches Ding, wenn man 40 ist, 45, seit, keine Ahnung, 18, 17 mit jemandem zusammen, dass man dann nochmal so Midlife-Crisis-mäßig denkt: Ach du Scheiße, da sind so viele geile andere Frauen oder Männer, jetzt muss ich immer nochmal durchstarten so.
Genau, also.
Das ist das, aber das ist keine Bindungsangst, weil dann hast du es ja schon vor lange in einer Beziehung ausgehalten. Dann hast du ja schon die ganze Nähe gehabt.
Aber dann erst die Beziehung gar nicht einzugehen, weil du diese Angst hast und sich deswegen nicht zu binden. Also das ist ja schon ein bisschen Schritt davor, ja.
Das ist Bindungsangst, wenn man, genau, wenn man das eben nicht so richtig machen kann. Wenn man so anfängt und dann, wenn es zu tief wird, wenn man dann wieder.
Ja, es, die Lösung dieses Problems wäre einfach, eine offene Beziehung einzugehen.
Ist aber, glaube ich.
Ja, muss man natürlich dann auf beidseitigem Einverständnis.
Natürlich, ganz klar. Ich meine, wenn man das von, also es gibt ja auch oft so Momente, wo dann Beziehungen geöffnet werden quasi. Aber ich finde, wenn man eine Beziehung von Anfang an schon eingeht als eine offene Beziehung, ist das die gesündeste Art und Weise, eine Beziehung zu haben. Weil man ja den anderen Menschen nicht einschränkt, weil man dem anderen Menschen auch genau alles zusteht. Weil wir haben alle nur ein Leben so und kein Mensch sollte sich rausnehmen, aufgrund der Liebe zu einer anderen Person, der anderen Person irgendwas zu verbieten.
Aber du musst dir doch nichts verbieten, wenn es beide wollen.
Ja, das meine ich ja. Das habe ich ja gesagt, so dass man.
Nee, also wenn beide mit einem zusammen sein wollen, dann verbietest du denen ja nichts.
Ja, dann ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn dann plötzlich nach 40 Jahren plötzlich irgendwie sowas entsteht, dass man meint, man hätte was verpasst, weil man eben die 40 Jahre miteinander verbracht hat, dann wird es ja Sinn ergeben, eine offene Beziehung zu haben, dass jeder jederzeit eben diese Sachen machen könnte, die man irgendwann vielleicht vermissen würde.
Wenn es am Ende nicht verletzend ist, oder? Das ist dann oft das Problem, dass dann einer doch verletzt ist.
Doch, so ein utopisches Konzept, natürlich, offene Beziehungen.
Nee, ja, aber eine Beziehung ist genauso eine utopische, eine monogame Beziehung ist
genauso. Also, machen ja immer mehr, ne, offene Beziehungen, polyamore Beziehungen und so. Also es ist halt, die Frage ist halt, können das beide ertragen? Aber das sieht man dann ja in dem Moment. Entweder geht es halt kaputt oder es funktioniert. Genau.
Glaubst du, ist es überhaupt möglich, jetzt zum Beispiel monogam zu sein, dein ganzes Leben lang? Also
ja, es ist.
Glaubst du daran wirklich? Ich weiß es nicht.
Nee, das sagt der Mann, der seit 18 mit seiner Frau zusammen ist. Alter.
Natürlich nicht. Das ist
ja
super.
Aber ich hatte ja davor auch irgendwie andere, also davor. Und ich weiß es nicht. Also,
Du, wir könntest ja auch einfach mal alle auf uns zukommen lassen. Wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit.
Eben, das ist nichts in Stein gemeißelt.
Nee, dann gucken wir mal, wie es so in 10 Jahren ist, wenn wir uns hier wieder treffen, an welchem Punkt wir dann alle sind.
Es stimmt schon, monogame Beziehungen finde ich auch, ist eine unglaublich selbstsüchtige Sache. Weil es geht ja immer nur um einen selbst. Weißt du, was ich meine? Und es wäre schon schön, wenn sich das irgendwann irgendwie auch aufbricht so, und man die Menschheit da einfach generell einfach entspannter damit umgehen könnte.
Deutschlandfunk Nova.
Also erst gestern haben sich Freundinnen von mir gefühlt über 100 SMS lang darüber aufgeregt, dass irgendeine Kollegin ihren Mann betrogen hat. Über Monate hatte sie eine Affäre. Und dann hat sich am Ende noch rausgestellt, er hatte auch eine Affäre. Ich habe dann nur geschrieben, aber wenn sie sich beide gegenseitig betrogen haben und jetzt Bäumchen wechsel dich mit anderen Partnern glücklich sind, wo ist das Problem? Das macht man doch nicht. Erst wird sich getrennt, dann neu gevögelt. Okay, aber vielleicht haben sie sich noch geliebt und wollten sich gar nicht trennen, habe ich dann geschrieben. Kam lange nichts zurück. Monogamie wird in meinem Freundeskreis groß geschrieben. Und schnell sind Menschen, die Liebesschnulli ein bisschen anders handhaben, bindungsgestört. Ich habe drüber geredet mit Erik Hickmann, Paartherapeut aus Hamburg. Ich habe ihn gefragt, wie zeigt sich eigentlich Bindungsangst in Beziehungen, wenn man das jetzt so pauschal sagen kann?
Es gibt einige Verhaltensweisen, die man sozusagen als Bindungsangst zusammenfassen könnte. Und zwar ist das, ich sag mal, das Typischste, der Satz, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich eine Beziehung haben möchte. Mhm. Wenn Ihnen das jemand sagt, dann haben Sie es mit einem Fall schon von Bindungsangst zu tun. Vielleicht nicht unbedingt mit einem Extremen, aber da ist schon was. Weil wir gehen einfach davon aus, jeder Mensch möchte sich binden. Das liegt daran, als Babys, das haben wir gelernt, wenn da sich nicht jemand um uns kümmert, dann werden wir nicht überleben. Und daher kommt sozusagen auch diese Bindungstheorie nach John Bowlby, dass eben damals in unserer Kleinstphase, Kinderphase geprägt wird, wie wir uns um Bindung bemühen. Mhm. Um das einmal kurz zu erklären ein bisschen, wenn ich beispielsweise erlebe, dass eine Person, mit der ich eine Bindung haben will, weggeht, dann werde ich ja was machen, damit ich diese Bindung wieder bekomme. Das kann sein beispielsweise, dass ich mich hinsetze und schreie und so lange schreie, bis diese Person zurückkommt. Wäre eine Variante.
Das ist aber krass, weil das ist ja, wird ja in ganz vielen Lehrbüchern wird ja dazu geraten, Kinder, Babys schreien zu lassen. Oha, da sehe ich schon, wie Eltern ihre Kinder zu bindungsängstlichen Erwachsenen erziehen. Oje.
Sie müssen dazu sagen, dass das eine Generation war, die nach diesen Ratgebern gearbeitet hat. Das sind jetzt die Menschen, die bei mir in der Praxis sitzen und Schwierigkeiten mit ihrer Bindung in Beziehungen haben und Schwierigkeiten bei der Partnerwahl, weil das Bindungssystem natürlich auch die Partnerwahl steuert. Hm. Dazwischen gibt es dann noch den Part sicheres Bindungsverhalten. Okay. Das sind diejenigen, die machen dann einfach weiter, freuen sich, wenn die Bezugsperson wieder zurückkommt, geben sich schon auch ein bisschen Mühe, kurz übertragen auf heute, die können Liebe geben und Liebe empfangen und finden das auch ganz schön und normal und fühlen sich überhaupt nicht bedroht dadurch, wenn sich jemand zurückzieht oder wenn jemand auf sie zukommt. Mhm. Und das ist eigentlich letztlich der große Unterschied. Wenn ich mich bedroht fühle, dass jemand auf mich zukommt, das heißt, ich habe Angst, dass meine Autonomie und meine Selbstbestimmung unter einer Beziehung leiden könnte, dann habe ich Bindungsangst. Verlustangst habe ich, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mir Liebe verdienen, weil ich aus irgendeinem Grund gelernt habe, Liebe gibt es nicht umsonst, da muss man sich für Mühe geben. Wahrscheinlich steckt dahinter sogar auch dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Das ist sozusagen Verlustangst.
Ist auch eine Art von Bindungsangst oder verstehe ich das gerade falsch?
Nein, das ist aber das Gegenteil sozusagen davon.
Ja.
Also stellen Sie sich vor wie ein Kontinuum. Auf der linken Seite ist die Verlustangst und die stammt aus der Überzeugung, ich bin nicht gut genug, ich muss mir Liebe verdienen. Und verlustängstliche Menschen, die vergleichen sich permanent mit anderen und werten sich dabei selbst ab. Und bei der Partnerwahl fühlen die sich deshalb von vermeintlich starken und selbstsicheren Personen angezogen.
Und das sind dann die mit der Bindungsangst, die man
genau.
Also häufig.
Das sind alles die klar. Auf der rechten Seite.
Jetzt verstehe ich die Beziehung zu meinem Freund ganz gut. Ich glaube, wir müssen zu Ihnen in Therapie kommen, Hilfe.
Nein, das glaube ich nicht, weil diese Dynamik ist ganz normal bei jedem Paar in einer bestimmten Ausprägung. Die Frage ist, wie extrem ist diese Ausprägung?
Ist das eigentlich pathologisch, Bindungsangst? Also ist das ein pathologischer Begriff? Ich hatte eigentlich immer gedacht, das ist sowas, was Leute sagen als Ausrede, weil sie keine langfristige Beziehung möchten. Habe ich gedacht, es ist so die Ausrede wie, keine Ahnung, ich bin sexkrank oder so, ich muss das tun.
Leider nein. Also sagen wir mal so, es ist jetzt nicht pathologisch in dem Sinne, dass man sagen würde, bloß weil sie vielleicht ein etwas ängstliches Bindungsverhalten haben, müssen sie jetzt therapiert werden. Im Gegenteil, ich warne sogar davor, weil auf der anderen Seite ist es ja auch so, jemand, der sich Mühe gibt um einen Partner, um die Beziehung, das ist ja auch was sehr Liebenswürdiges. Also weshalb sollte man das wegtherapieren? Also wenn Sie an so einen Glaubenssatz rangehen, dann ändern Sie ja ganz, ganz viel daran. Also insofern kommt es wirklich auf die Ausprägung drauf an. Wenn Sie sich vorstellen, ein extrem bindungsängstlicher Mensch hat meistens starke autonome Züge, die schon in den Bereich narzisstischer Verhaltensweisen gehen. Mhm. Und da geht es dann wirklich in die Pathologie rein. Aber Sie können jetzt nicht sagen, jeder bindungsängstliche Mensch ist leicht narzisstisch. Aber Sie können sagen, nahezu jeder narzisstische Mensch ist bindungsängstlich.
Warum flüchten bindungsängstliche Menschen so häufig? Woher kommt das? Ist das diese Nummer, meine Eltern haben mich als Baby zu oft schreien lassen lange? Oder was ist das?
Also vielleicht ist es zum Teil, es kann einfach sein, beispielsweise der Satz, den gab es auch damals in diesen Lehrbüchern, komm wieder, wenn du dich beruhigt hast.
Genau.
Also dieses Bedürfnis, alles mit sich selber erstmal ausmachen zu wollen. Und diese Überzeugung, meine Selbstkontrolle und meine Autonomie ist mein höchstes Gut, die sagt ja auch, ich bin sozusagen verletzt worden in meinem Selbstwert. Ich habe Angst, dass ich eben nicht ausreiche und mich nicht behaupten kann gegen jemand anderen, dass ich wirklich aufgehen müsste. Und hier, es geht um Grundängste dabei.
Also ungestörtes Urvertrauen im Grunde, oder?
Natürlich. Also wir gehen hier ganz, ganz tief schon rein beim Bindungsverhalten. Und deswegen ist so ein Satz, wie es manchmal gibt, beziehungsunfähig, auch so schwierig und auch so falsch. Weil beziehungsunfähig, das gibt es nicht. Es gibt schon was wie Beziehungskompetenz. Also es gibt Menschen, die benehmen sich einfach furchtbar in der Beziehung. Ne? Also die sind aber nicht beziehungsunfähig, die sind einfach blöd oder fies.
Schön auf den Punkt gebracht.
Und da sollte man jetzt nicht sagen, das ist keine Diagnose, das ist ein Unwort. Aber es gibt natürlich Menschen, die haben nicht das gleiche Beziehungspotenzial. Und es gibt Egoisten, es gibt Pessimisten und Aufbrausende oder aggressive Zeitgenossen, die einfach nicht mitbringen, was es braucht, um es lange mit ihnen in einem Raum auszuhalten. Aber um die geht es jetzt dabei nicht. Das Bindungsverhalten selber ist wirklich sehr tief in uns verankert und sie favorisieren eine Variante. Und das sind mehrere Verhaltensweisen, die sich letztlich dann darunter unter bindungsängstlich oder verlustängstlich zusammenfassen lassen.
Und je häufiger ich Beziehungen habe, umso schlimmer wird die Bindungs- oder auch die Verlustangst vermutlich.
Und jetzt wird's schwierig, genau. Also als Bowlby seine Theorie gemacht hat, da gab es drei Beziehungen im Leben mit Menschen, mit den Eltern, mit dem Partner, mit den Kindern. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Beziehungen wir heute eingehen, und ich fange jetzt mal auch an, tatsächlich auch angefangene Beziehungen schon als Beziehung zu benennen, dann haben wir ein Vielfaches als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zusammen. Und das bedeutet natürlich, jede Trennung, jede Zurückweisung, die hinterlässt einen Dämpfer auf unserem Selbstwertgefühl. Und das Selbstwertgefühl ist ja der Dreh- und Angelpunkt des Bindungssystems. Also ist der Selbstwert verletzt, dann entwickeln wir Schutzstrategien, um weitere Verletzungen und die Erinnerungen an diese Verletzungen zu vermeiden.
Herr Hegmann, wie komme ich denn aus dieser Dynamik? Weil es ist ja eine Dynamik. Es wird ja dann mit jeder Verletzung in der Beziehung wird es ja immer ein bisschen schlimmer und am Ende ist es wahrscheinlich ganz schwierig, aus dieser Dynamik wieder rauszukommen. Aber Sie haben ja Paare vor sich sitzen, die diese Probleme haben. Haben Sie da Tipps für die, wie Sie das hinkriegen, diese Dynamik zu durchbrechen?
Also diese Dynamik ist so eine Forderungsrückzugsstrategie. Und die ist ganz schwierig bei der Partnersuche und bei Beziehungen sowieso. Mhm. Und was man sagen muss, ist, diese Dynamik nimmt seit der Jahrtausendwende zu. Und das sind so Sätze, die hören Sie auch ganz häufig im Bekanntenkreis und vielleicht auch selber sich schon mal gedacht, meine Angst vor erneuten Verletzungen ist zu groß. Ich bleib jetzt lieber Single. Oder ich werde nie wieder jemandem vertrauen können. Oder auch so Verallgemeinerungen wie, in dieser Wegwerfgesellschaft ist eine Liebe wie die meiner Großeltern nie mehr möglich. Mhm. Das sind alles Schutzstrategien, um solche Verletzungen aus dem Gedächtnis zu bekommen. Aber natürlich führen die nicht dazu, dass man sich daraus löst. Im Gegenteil, man macht es eigentlich dadurch schlimmer. Das heißt, die Lösung kann immer nur sein, den eigenen Selbstwert wieder zu stärken. Das klingt jetzt sehr nach Küchenpsychologie. Ich weiß, das mit dem Selbstwert, das wurde schon 100.000 Mal erzählt. Aber seitdem wir wissen, wie wichtig der für Beziehungen, für Bindung geworden ist und wie sehr wir den wirklich auch mit unseren vielen Dates, die wir jeden Tag dank Dating-Apps erleben, strapazieren, umso wichtiger ist es wirklich darauf zu achten, dass man nicht in diesen Sog gerät. Also wenn ich bei einem Date immer wieder denke, ich bin ein Versager, weil ich nach 3 Wochen immer wieder sage, nee, das ist die falsche Person. Oder ich komme zum Date und stelle fest, oh nee, das ist ja gar nichts, auf gar keinen Fall, da kann ich mich niemals verlieben. Wie furchtbar. Da bin ich schon in diesem Sog drin und ich mache es dadurch mir immer schwerer und immer schwerer.
Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg, ist Experte in Sachen Bindungsangst. Er sagt, Selbstbewusstsein aufbauen, dann wird die Bindungsangst automatisch weniger.
Deutschlandfunk Nova.
Ich finde, wenn man eine Beziehung von Anfang an schon eingeht als eine offene Beziehung, ist das die gesündeste Art und Weise, eine Beziehung zu haben. Weil man ja den anderen Menschen nicht einschränkt, weil man dem anderen Menschen auch genau alles zusteht. Weil wir haben alle nur ein Leben so und kein Mensch sollte sich rausnehmen, aufgrund der Liebe zu einer anderen Person, der anderen Person irgendwas zu verbieten.
Ein Plädoyer für eine offene Beziehung, das dürfte Musik in den Ohren von Friedemann Karich sein. Der Journalist hat das Buch Wie wir lieben vom Ende der Monogamie geschrieben. Ich habe mit ihm hier im Studio gesprochen, habe ihn gefragt. Seit 2015 gehen die Scheidungen in Deutschland zurück. Es wird zwar immer noch jede dritte Ehe geschieden, aber Tendenz fallend. Und zeitgleich heiraten immer mehr junge Leute. Du sagst ja, wir haben eigentlich alle Angst, uns festzulegen. Johannes von Frittenbude sagt, er würde seine Langzeitbeziehung gerne frisch halten durch Sex mit anderen. Wie passt das alles mit den aktuellsten Zahlen vom Statistischen Bundesamt zusammen?
Ich finde den Begriff des Festlegen wollen, den benutze ich eigentlich sehr, sehr ungern, weil ich nicht glaube, dass es bei Monogamie oder Polygamie um festlegen wollen oder nicht festlegen wollen geht.
Aber um lange festlegen, oder?
Ich glaube, wir wollen uns alle lange festlegen. Ich glaube, ich würde jetzt mal aus der Hüfte heraus schätzen, dass 95% der Menschen da draußen gerne lange mit jemand oder mehreren Menschen zusammen wären und gerne auf Jahrzehnte glücklich wären in ihrer Partnerschaft, wie auch immer die gestaltet ist. Die Frage ist nur, mit welchen Erwartungen gehen wir rein und welche Modelle verfolgen wir und wie sind dann die Erfolgsquoten? Dass das natürlich ein bisschen schwankt, dass die Hochzeit, was ich auch schön finde, so eine gewisse Konjunktur wieder hat und zurückkommt, das ist ja klar. Es gibt immer eine Phase der Liberalisierung und dann schwankt es so ein bisschen zurück. Das meine ich aber auch gar nicht. Ich würde mal feststellen wollen, dass die allermeisten Menschen, wenn sie in die Pubertät kommen und anfangen zu daten und Beziehungen zu führen und dann später so ein bisschen erwachsen werden und dann wirklich ernsthafte, langfristige Bindungen anstreben, wollen eigentlich alle langfristig glücklich werden und sie versuchen es mit einer Person.
Aber warum klappt es nicht?
Das ist die große Frage und die habe ich versucht in dem Buch zu beantworten. Und ich glaube, dass Biologie da eine große Rolle spielt, weil einfach wir biologisch nicht unbedingt dafür gemacht sind, monogam zu leben. Andererseits uns die Kultur, alle Geschichten, die wir so mitkriegen, von verbotener Liebe bis zu Shakespeare, das auch, was unsere Eltern uns vorleben, diese Geschichten erzählen uns alle, das monogame Modell 1 plus 1 gleich Liebe, das wäre es. Und das kollidiert einfach. Und dadurch haben wir diese Scheidungsraten, die vielleicht mal zurückgehen, aber immer noch, also jede dritte Ehe, das ist doch deprimierend.
Ja. Heiratet mal halt
nochmal. Naja, also wenn ich da noch nachfassen darf, angesichts der immensen Freiheit, die wir heute haben, wir dürfen uns ja, zumindest die meisten von uns glücklicherweise in einer Gesellschaft wie in Deutschland, komplett frei entscheiden. Wir dürfen uns entscheiden, wen wir haben wollen, wie wir es haben wollen, wann wir es haben wollen und wie wir diese Beziehung gestalten. Und dann müsste doch eigentlich die Erfolgsquote höher sein.
Naja, aber naja, das Ding ist halt, du hast es doch gerade selber gesagt, du sagst ja, Monogamie funktioniert nicht auf lange Sicht. Die Biologie spielt da irgendwie komisch rein. Aber was meinst du denn mit die Biologie spielt da? Die Hormone oder wen meinst du?
Ich würde niemals sagen, dass Monogamie auf lange Sicht kategorisch nicht funktioniert, weil es gibt ja genug Beispiele.
Ja, Omas und Opas zum Beispiel.
Genau. Da muss man sich aber auch fragen, unter welchen Umständen haben die sich gebunden und unter welchem Druck mussten die zusammenbleiben?
Genau.
So, ich glaube, das ist in unserer Generation, wenn ich so sagen kann, schon mal ganz anders. Und daher auch diese großen Schwierigkeiten, daher diese Quoten, die nicht gut sind. Ich glaube, man kann Natur und Kultur bei uns heute nicht mehr so richtig trennen. Man kann aber feststellen, dass unsere biologische Programmierung, und das sieht man ja sehr genau auch in der Forschung, aber auch anekdotisch im Freundeskreis, nach 3 bis 5 Jahren verändert sich eine Liebe. Das ist ein rein biochemischer Prozess, da sind andere Sachen in unserem Blut. Und dann wird es bei vielen Leuten sehr schwierig, weil diese erste Anziehungskraft, die auch sehr körperlich sein kann, dieser Rausch, der verändert sich. Das kann man messen. Und oft denken die Leute dann, mit meiner Beziehung stimmt was nicht, mit mir stimmt was nicht, ich muss mich trennen. Dabei ist das eigentlich sozusagen der natürliche Ablauf der Dinge. Wir verlieben uns, alles ist toll, Schmetterlinge im Bauch, wir kommen einander näher und dann setzt irgendwann die Routine ein, deren Bekämpfung ja tausende Seiten zum Beispiel Frauenzeitschriften füllen. Also jetzt ist im Bett tote Hose, er fasst mich nicht mehr an, ich habe keine Lust mehr auf ihn. Das sind ja alles Themen, die sind ja total banal, die sind ja bekannt. Es geht fast allen von uns so. Und das weist ja darauf hin, dass unsere Körper was anderes wollen als 40 Jahre
naja, den gleichen. Naja, aber das ist ja widersprüchlich. Dann könntest du ja auch sagen, wenn man das weiß, dann muss man sich halt drauf einstellen. Man kann sich ja auch drauf einstellen und kann ja auch sagen, anstatt der Schmetterlinge, die ich am Anfang im Bauch habe und dieses Durcheinander der Gefühle, das Auf und Ab, was ja auch anstrengend ist, kommt dann irgendwie nach 5, 6 Jahren was einer Nähe, einer tieferen Liebe näher kommt, einem Gefühl von... Es ist doch schön, wenn ich weiß, wo ich zu Hause bin. Könnte man ja auch sagen.
Genau, und für manche Leute reicht es auch völlig aus. Manche führen dann einen sozusagen für erfolgreiche
Leute
Beziehung.
Leute reicht das auch
ja,
völlig
aus. Ich will das überhaupt nicht verurteilen. Ich sehe ja nur, und ich glaube, da sind wir uns einig, wie oft betrogen wird. Das Fremdgehen ja nicht, es ist ja kein literarischer Topos, den wir uns so anschauen und sagen, beim Tatort ist jemand fremdgegangen und es gibt es Mord, sondern es passiert ja jeden Tag. Und da sind die Raten auch niederschmetternd. Dass der häufigste Trennungsgrund, der Scheidungsgrund, ist immer noch die außerliche Affäre. Über die Hälfte der deutschen Erwachsenen ist schon mal fremdgegangen. Das ist die Normalität. Das heißt doch für mich, dass an dem Muster, was damit durchbrochen wird, irgendwas nicht stimmt. Die Leute kommen in Situationen, wo sie einander unfassbar wehtun, wo das doch eigentlich, man sollte doch eigentlich gegenteilig miteinander umgehen mit dem Partner.
Kommen wir mal zu dem Punkt, wie machst du es denn dann?
Ich würde nochmal anmerken wollen, dass ich überhaupt kein Modell über das andere stelle und dass es schön ist, dass wir so liberal sind und dass das jeder so machen kann, wie er oder sie oder wie man zusammen möchte. Mhm. Und so halte ich es auch. Ich habe keine Beziehung, die ich offen gestalten könnte. Ich bin sehr neugierig geworden durch die Recherchen für das Buch, durch die Geschichten, die Liebesgeschichten, die ich da gehört habe, die mehr als zwei Leute irgendwie involvieren. Und ich habe vor allem gelernt, Glück oder eine erfolgreiche Beziehung ist nicht unbedingt eine Frage des Modells, sondern dass man es wirklich möchte. Und ich bin fest davon, dass es beide oder mehr wirklich möchten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Menschen in monogamen Partnerschaften, in diesem monogamen Modell hängen, große Probleme haben, einander sehr wehtun, eine serielle Beziehungsbiografie haben, immer wieder neu versuchen und immer wieder daran scheitern nach ein paar Jahren, dass da Kinder involviert sind, die zu Scheidungskinder werden, denen man wehtut, weil die Alternativen nicht ernst genommen werden, weil man immer noch denkt, es muss so funktionieren und wenn es nicht funktioniert, ist sozusagen was an mir kaputt.
Was ist denn dann die Alternative zur Monogamie?
Da gibt es mehrere. Ich habe mich eben eingehender beschäftigt mit, ich nenne es Polygamie, beziehungsweise die offene Beziehung. Das heißt, ich habe eine feste Partnerschaft, die ist emotional tief, da bauen wir uns ein gemeinsames Leben auf mit allem drum und dran, aber wir schlafen auch mit anderen Menschen, wenn wir wollen. Und mindestens eine davon schläft mit anderen Menschen. Und diese sexuelle Exklusivität definiert unsere Beziehung nicht so wie in der klassischen Monogamie. Es ist nicht schlimm, wenn mein Partner andere Menschen begehrt und ich gebe ihm oder ihr auch die Freiheit und ich kriege sie vielleicht auch. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, die sogenannte Polyamorie, bedeutet, dass man mehrere Menschen wirklich liebt und deswegen auch mit mehreren Menschen mehr oder weniger gleichberechtigt zusammen ist.
Aber was ist denn, wenn einer von den beiden mehrere Menschen liebt und bei dem anderen funktioniert das nicht und der liebt halt nur den einen?
Naja,
ist das
so
dann für den nicht auch schmerzhaft?
Also wenn ich es mal platt sagen darf, manche Leute gehen gerne golfen, andere lieber ins Theater und dann arrangieren sie sich, was sie in ihrer Freizeit zusammen machen und was nicht.
Geiler
Nein,
Vergleich.
Aber ich finde das interessant, dass ich sehe diese Kategorien gar nicht so streng, aber ich werde immer wieder in Interviews so gefragt, als gäbe es jetzt den einen heiligen Gral. Das stimmt nicht. Wir gestalten unsere Beziehung auf allen Dimensionen so flexibel. Nur in der Frage der sexuellen Exklusivität, da sind wir fast immer noch religiös, viele von uns. Das verstehe ich nicht so ganz.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine das überhaupt nicht religiös. Es sollte jetzt auch gar nicht sich so anhören, als hätte ich jetzt hier den Anspruch, oder ich habe ja auch keinen Anspruch auf das Modell, was funktioniert oder nicht. Ich frage
aber
mich.
Aber hast du nicht, Entschuldigung, die Gegenfrage, hast du nicht auch im Bekannten, im Freundeskreis so viele Beispiele, wo es einfach nicht funktioniert, obwohl das alles irgendwie tolle Menschen sind und die es verdient hätten? Und fragst du dich dann auch nicht manchmal, ob vielleicht an der Voreinstellung was falsch ist?
Der Witz ist, habe ich nicht.
Diese Fälle nicht?
Nee, habe ich nicht. Das ist ja
nur
eben
glückliche Paare. Nee,
ich sage nicht, dass ich nur glückliche Paare habe, aber ich habe wirklich nur monogame Paare um mich rum.
Ja.
Ohne Witz jetzt.
Und die sind alle wunschlos glücklich.
Naja,
ganz ehrlich, Hand aufs Herz, bei wie vielen Freundinnen geht es auch darum, dass der Sex irgendwann nicht mehr okay ist, dass man keine so Lust mehr aufeinander hat, dass da fremdgegangen wird oder drüber nachgedacht wird?
Ja, das kann man ja auch alles machen, aber bei meinen Freundinnen zum Beispiel ist es so, dass die alle sagen mal zwischendurch, ja, gerade Flaute im Bett, aber dann wird halt daran gearbeitet, so blöd, wie sich das anhört.
Ja, und diese Wortwahl finde ich dann auch schon wieder
aber
signifikant.
Aber es ist halt so, es ist halt eine Beziehung, ist Arbeit.
Ja, diesen Glaubenssatz haben wir heute alle verinnerlicht und da ist auch gewissermaßen was Wahres dran,
ja,
aber das
ich
Modell hinzufragen.
Wenn ich die Flinte ins Korn schmeiße, weil die Hormone nicht mehr mitmachen, dann wird es halt schwierig, eine langfristige Beziehung zu führen.
Ja,
das ist einfach so.
Mir geht es eben genau darum, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, so wie es eben heute die meisten Menschen machen, oder fremd zu gehen, sondern dass es da eine dritte Möglichkeit gibt, nämlich die Beziehung zu bewahren und sexuell den Horizont zu erweitern.
Hast du das denn jetzt schon mal ausprobiert oder hast du es einfach nur angeschaut?
Ich selber nicht. Das ist mir auch wichtig, weil ich ja nicht missioniere und ich sage auch nicht, dass ich das aus meiner Erfahrung allen angedeihen lassen würde, sondern ich habe schon versucht, da eine journalistische Halbdistanz zu wahren. Ich habe versucht, eine saubere Recherche zu machen, so viel wie möglich Biologie, Psychologie, auch evolutionäre Theorien einfließen zu lassen, um einmal ein klares Bild zu kriegen. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Sex und Liebe reden? Wie sind wir Menschen eigentlich gestrickt? Was gibt es sozusagen für verschiedene Fälle, für verschiedene Ausprägungen? Was kann man in Zahlen messen, was natürlich nicht? Und demgegenüber Liebesgeschichten zu stellen, die sozusagen anekdotisch beweisen, es gibt die glückliche, vertrauensvolle, loyale Beziehung ohne sexuelle Exklusivität.
Und du wirst das dann mal ausprobieren? Kannst du jetzt ja, ich meine, jetzt hast du das Buch geschrieben, jetzt kannst du es auch sagen.
Ja, ich bin total neugierig und wie du vorhin gesagt hast, gehören immer zwei dazu. Ich glaube, man kann nicht für sich sagen, ich möchte so und so leben. Da gehören ja, also, ne, das kann man dann alleine machen, ist keine Beziehung. Ich habe größten Respekt vor diesem Weg. Das ist nicht einfach, das würde ich niemals behaupten. Da spielen Themen wie Eifersucht und Vertrauen und Loyalität und Misstrauen und so weiter eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich würde es im Zweifelsfall schon gerne ausprobieren.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Halver. Ein tierischer Fluchtversuch im nordrhein-westfälischen Halver endete in einer Güllegrube. Eine Kuh sei wohl abgehauen und dabei durch die Abdeckung der Güllegrube gekracht, teilte die Polizei Märkischer Kreis mit. Immerhin hatte die flüchtige Kuh Glück im Unglück, denn das Tier konnte gerettet werden. 15 Feuerwehrleute und zahlreiche Helfer konnten die Kuh am Freitagabend mit Seilen und einem Schlepper aus ihrer misslichen Lage befreien. Das Tier sei laut Feuerwehr Halver wieder wohlbehalten und zufrieden in seinem Stall. Über mögliche psychische Langzeitfolgen und die Qualität der Milch gab es keine weiteren Informationen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.